Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir hören den Predigtext.
Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind.
Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, da schwirrt einem ja geradezu der Kopf, wenn man diese Zeilen liest oder wenn man sie hört. So viel Weisheit und so viel Torheit. Sie werden nicht mitgezählt haben, aber von Weisheit ist 8-mal die Rede und von Torheit immerhin noch 5-mal. Da stellt man sich die Frage, sind wir denn alle zu töricht, zu dumm, zu blöd für diese Worte oder haben wir zu wenig Weisheit, um sie zu verstehen, wenn man etwas so oft wiederholen muss? Wir wollen diese Frage mal stehen lassen und uns gleich dem wichtigsten Satz in diesem Abschnitt des 1. Korintherbriefs zuwenden, denn ich glaube, hier liegt der Schlüssel zum Verständnis dieser Verse. Denn die Juden fordern Zeichen, heißt es, und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft in diesem Bibelabschnitt. Den Griechen ein Skandal, wie es im griechischen Neutestament heißt. Die Juden wollen wissen, wo können wir Gott in der Geschichte mit den Menschen wirksam sehen? Und dazu finden sich in der Bibel des Alten Testaments viele Geschichten. Denken wir an die Sintflut. Das ist ein Beispiel, wo Gott seine von ihm abgefallene Schöpfung vernichten wollte und dann zuletzt doch den Regenbogen sandte, um wieder das Heil zu stiften. Oder denken wir an den brennenden Dornbusch, mit dem Gott dem Mose begegnete. Oder denken wir an die Teilung des Meeres, mit der er sein Volk vor den Truppen des ägyptischen Pharaos gerettet hatte. So gibt es ganz viele Beispiele, größere, kleinere, persönliche, individuelle, aber auch ein ganzes Volk, das ganze Volk betreffende Beispiele vom Eingreifen Gottes im Laufe der Geschichte, von denen wir lesen können. Da ist der Auszug aus Ägypten, den Gott mit den 10 Plagen erzwungen hat. Da ist die Rettung am Schilfmeer. Und bis zum heutigen Tage wird in jeder jüdischen Familie bei der wöchentlichen Schabbatfeier dieses Ereignis in Erinnerung gerufen. Und das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Juden nach Zeichen, also nach Gottes Handeln in der Welt gefragt haben und bis heute nach Gottes Handeln in der Welt fragen. Die Griechen dagegen, die wollten Gott durch die Vernunft, durch den Geist, durch den Verstand, durch das intellektuelle Verständnis erkennen. Und das vielleicht auch auf ganz unterschiedliche Weise, aber im Grunde doch ähnlich wollten die griechischen Philosophen schon in vorchristlicher Zeit Gott mit ihrer menschlichen Weisheit begreifen und beweisen, dass es ihn gibt oder dass es ihn nicht gibt. Wenn man nur tief genug darüber nachdenkt, wenn man nur lang genug darüber nachdenkt, wenn man seinen Verstand nur richtig gebraucht, dann würde man schon auf die Erkenntnis kommen, dann würde sich Gott schon zeigen und man würde auf die Spur kommen oder eben sagen können, der Himmel ist leer, da ist kein Gott, da sind keine Götter. Beide Gruppen haben zur Zeit des Paulus aufgrund ihrer Herkunft Schwierigkeiten damit gehabt, diesen Christusglauben, diesen Glauben an diesen Wanderprediger Jesus von Nazareth anzunehmen. Und für die einen war das schlichtweg unmöglich, dass Gott in die Geschichte eingreift, indem er seinen eigenen Sohn leiden und auf schändlichste Weise am Kreuz sterben lässt. Das war ein Skandal. Und für die anderen, die aus dem anderen Denken herkamen, war das dieser gekreuzigte Gottessohn einfach nur ein Unsinn. Liebe Gemeinde, vielleicht haben Sie es schon gemerkt und gespürt, mit Juden und Griechen sind hier durchaus auch Menschen, die nicht nur zur Zeit des Paulus gelebt haben, gemeint, sondern auch solche, die in unserer Gegenwart leben. Auch die Juden und Griechen unserer Tage sind hier angesprochen. Aber nicht nur die, die Christus ablehnen, sondern auch wir, die wir Christus annehmen und ihn als den Messias aus jüdischer Perspektive angenommen haben. Wir sind gemeint. Und so könnten wir sagen, Juden und Griechen, das sind sozusagen Symbole für eine bestimmte Art von religiösem Denken, so wie es auch bei uns Christinnen und Christen heute noch durchaus verbreitet ist. Da gibt es die einen, die Gottes Zeichen in der Welt und in ihrem persönlichen Leben suchen und darauf großen Wert legen und so manche auch wirklich einiges finden und dadurch wird ihr Glaube gestärkt und bestärkt. Vielleicht ruht sogar ihr Glaube an Gott darauf, dass sie immer wieder ein Zeichen für sein Wirken in ihrem Leben sehen und erkannt haben. Fängt vielleicht schon damit an, dass man eine glückliche Kindheit haben durfte und das als Geschenk Gottes begreift. Dass man einen Beruf lernen konnte, der sie bis heute erfüllt und ihnen Freude macht, weil Gott sie in diesen Beruf hineingeführt hat. Oder dass man einen guten, lieben Ehepartner gefunden hat, gesunde Kinder, gesunde Enkelkinder bekommen hat. All das ist für diese Gruppe Gottes Handeln an ihnen. Und gewiss haben viele unter diesen Menschen auch böse Tage gehabt, Unglück, Trauer und Leid erfahren müssen. Aber auch da wird immer wieder auf das Wirken Gottes zurückgegriffen und es gedeutet, vielleicht als sein Finger, mit dem er ihn auf die Schulter tippt, um ihnen den richtigen Weg zu weisen, vielleicht aber auch als Strafe, die sie wegen ihres Ungehorsams tragen müssen, wobei ich das sehr fragwürdig finde, so Gottes Handeln zu verstehen. Aber manchmal sagen auch wir in der Familie immer wieder, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Und dann gibt es die anderen, die sagen, die Vernunft ist doch entscheidend. So wie zur Zeit des Paulus die Griechen gesagt haben, dass es keinen Gott geben kann, dem man mit dem Denken nicht beikommt. Und wenn Sie dann noch die Botschaft von Jesus Christus hören, der für seine Geschwister leidet und stirbt, dann sagen Sie, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass Gott, der doch der allmächtige Schöpfer der Welten des Lebens sein soll, seinen Sohn für die Menschen ans Kreuz gehen lässt und sterben lässt. Das kann nicht sein, dass Gott das nötig hat. Da muss es doch eine andere Lösung geben. Und genau an dieser Stelle wollen wir jetzt noch einmal auf dieses Wort des Paulus hören, das er schon bei Jesaja gefunden hat. Dort heißt es, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen, den will ich verwerfen. Und das heißt doch nichts anderes als das, Gott kann weder durch die Zeichen erkannt werden, die er in der Geschichte gesetzt hat, noch durch den Verstand. Und während es die klügsten Leute, die ihn begreifen wollen, so geht es nicht. Wir können das noch ein wenig anders sagen. Zum Glauben an Gott finden wir weder durch das eine noch durch das andere. Zum Glauben an Gott finden wir nicht dadurch, dass wir das eine oder andere in unserem Leben als von ihm gesandt oder geschenkt erkennen, sondern eine vertrauensvolle Beziehung zum Vater im Himmel bauen wir darauf, dass er uns zuerst erwählt hat. Eine vertrauensvolle Beziehung zum Vater im Himmel bauen wir nicht darauf, dass wir seine gütige Hand an vielen Stellen unseres Lebens gespürt haben und immer wieder spüren. Sonst müssten ja auch alle Menschen, denen es gut geht und die mehr als andere die Gnade Gottes erfahren haben, ein ebenso besonderes enges Verhältnis zu ihm haben. Aber Jesus sagt, Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und genauso wenig wird es auch je einen Menschen zu Gott und den Glauben an ihn führen, dass er durch seine Vernunft nach langem Sinn und Denken zu dem Schluss kommt, irgendwie müsste es doch einen Gott geben. Unser Verstand und unsere Liebe zu den Zeichen kann Gott nicht fassen und kann schon gar nicht Gottvertrauen hervorbringen. Denken wir an die Wundergeschichten. Tausende wurden satt und dann war es so, dass danach alle wieder weggelaufen sind. Aber was ist es denn nun, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht? Was ist es denn nun, was unseren Glauben begründet? Wie kommen wir denn zum Glauben? Wie können wir glauben? Und da will ich auf Paulus hören. Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Mit anderen Worten, allein Jesus Christus führt uns zu einer Beziehung zu Gott. Sein Leiden, Sterben und seine Auferstehung sind das Fundament, auf dem unser Glaube gründet. Und da fallen uns so viele Worte und Bilder aus dem Neuen Testament ein. Jesus Christus ist der Weg. Er ist die Tür, durch die wir gehen müssen. Er ist das Licht, die Wahrheit, der einzige Herr, der gute Hirte, der uns allein recht leiten kann. Und es mag nun in den Ohren und nach dem Verstand vieler Menschen Unsinn sein oder ein Skandal, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus diesen Weg mit uns gehen lässt, aber es ist der einzige Weg. Und es ist eben nicht menschliche Weisheit, die uns zum Glauben an einen Gekreuzigten führen will, sondern es ist Gottes Weisheit. Und unser menschlicher Verstand reicht niemals hin, wirklich zu begreifen, warum Gott seinen Sohn für uns leiden und sterben lässt. Das werden wir schlussendlich nicht verstehen können. Aber es ist Gottes Plan, der das so bestimmt hat, und es sind seine Gedanken, aus denen dieser Plan entstanden ist. Und ich will es nicht in Zweifel ziehen. Und seine Gedanken sind allemal höher als unsere Gedanken. Sie sind so weit von unseren eigenen Gedanken entfernt wie der Himmel von der Erde. Und da wird uns jetzt vielleicht noch etwas anderes deutlich. Das heißt nämlich, ich muss gar nichts bringen. Ich muss gar nichts leisten. Wir Menschen können von uns aus überhaupt nichts tun, den Glauben zu erlangen. Denn er ist unseren Mühen und unserem Streben entzogen, eine Beziehung zu Gott begründen. Und da sind wir beim Wochenspruch. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Es ist ein Geschenk. Denn Gottes Weisheit hat dafür einen Weg vorgesehen, auf dem nicht wir Gott entgegengehen können, sondern auf den Gott immer uns entgegenkommt. Gott kommt immer auf uns zu. Und das tut er ja auch in der Beispielgeschichte, die wir in der Lesung gehört haben. Jesus Christus geht auf die Jünger und Petrus zu und sagt, folgt mir nach, ihr sollt fortan Menschenfischer sein. Und die Frage, die ich am Anfang dieser Predigt gestellt habe und noch nicht beantwortet habe, sind wir vielleicht zu dumm, zu töricht für diese Worte oder haben wir zu wenig Weisheit, um sie zu verstehen? Die möchte ich jetzt so beantworten. Für die Worte, die dadurch, dass wir sie verstehen und begreifen, in uns den Glauben wecken, da sind wir tatsächlich zu dumm dafür. Und unsere Weisheit ist tatsächlich zu klein dafür. Und das müssen wir sogar bekennen. Wir können überhaupt nichts dafür tun, dass der Glaube in unseren Herzen entsteht. Aber dennoch ist es uns verheißen, dass es der Predigt von Jesus Christus, der Botschaft von Jesus gelingen soll, weil Christus selbst zu uns spricht, weil Christus selbst auf uns zugeht und uns in die Nachfolge ruft. Und wenn das geschieht, dann wird Glauben geweckt und eine Beziehung zu Gott kann beginnen. Aber das geschieht von Gott her. Und niemals von uns selbst, aus uns selbst heraus. Das Einzige, was wir dafür tun können oder sollen, ist offen dafür zu sein, zuzuhören, wenn er zu uns spricht. Und das geschieht immer wieder, jeden Tag. Und so wird er uns der gute Hirte sein, der uns vorangeht, und wir können seinem Weg folgen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.